ARD.
Dürren, die in Südafrika also schon ein relevantes Thema sind, können sich auswirken auf die Blutspende. Und ich finde das vor dem Hintergrund sehr spannend, da es wirklich zeigt, wie verschachtelt wir doch inzwischen sind. Und dass quasi eine Krise, die erstmal gar nichts mit der Blutversorgung an sich zu tun hat, dann doch sich auf die Blutversorgung auswirken kann.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Die absolute Sicherheit, die gibt es nicht. Es gibt gefährliche Situationen, es gibt Naturkatastrophen, Pandemien, Versorgungsengpässe. Aber diese Situationen lassen sich zumindest ein bisschen entschärfen durch die richtige Vorbereitung. Also in der Wissenschaft werden vorab Risiken analysiert. Es werden Strategien aufgezeigt, geschützte Zivilbevölkerung. So heißt unsere heutige Ausgabe von Soup and Science, der wissenschaftliche Lunchtalk, ist eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch nochmal an unseren Partner, dass wir heute hier sein dürfen. Sicherheitsanalysen, die gibt es, wie gesagt, die dürfen aber nicht einfach in der Schublade verschwinden. Und genau da setzt die Arbeit des Forschungsforums Öffentliche Sicherheit an. Miriam Nagels ist Leiterin für den Bereich Politik, Dialog und Wissenstransfer beim Forschungsforum Öffentliche Sicherheit. Hallo, Frau Nagels.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe ein paar Konserven zu Hause, ich habe ein paar Getränke zu Hause und vielleicht auch noch eine Taschenlampe. Damit wäre ich wahrscheinlich auf eine echte Krise eher mäßig vorbereitet. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie grundsätzlich ein anderes Gespür für Sicherheit, für potenzielle Gefahrensituationen einfach durch Ihr Berufsfeld?
Ja, also erstmal muss ich sagen, Sie sind gar nicht mal so schlecht dabei, weil Sie haben immerhin ein bisschen was da und wissen, dass Sie was da haben sollten. Ich glaube, grundsätzlich ist es schon so, dass ich mir vielen Maßnahmen, die man treffen sollte, auf jeden Fall sehr viel bewusster bin als ein Großteil der Bevölkerung. Ich weiß, was ich da haben sollte, zum Beispiel diesen Vorrat von Lebensmitteln für mindestens 3 Tage, idealerweise für 10 Tagen. Entsprechend auch einen Wasservorrat, der bemisst sich auf 2 Liter pro Person pro Tag. Das weiß ich, dass man es haben sollte. Viele Leute wissen es tatsächlich nicht. Und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall sehr viel präsenter ist, ja, bei mir natürlich, weil ich mich da tagtäglich mit beschäftige und ich erlebe das auch immer wieder in Unterhaltungen, wenn ich erzähle, was ich denn so mache, dass Leute sehr überrascht sind, was man eigentlich alles braucht. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall mehr arbeiten können und auch aber die Bevölkerung auch mehr mitnehmen können, halt auch diese Vorsorgemaßnahmen zu treffen und zumindest zu informieren. Und was dann die Einzelperson macht, ist natürlich ihr selbst überlassen. Und ich glaube, da gibt es auch immer noch so gewisse Bereiche, wo man dann affiner ist oder mehr Angst verspürt und sich dann besser vorbereitet. Bei anderen Bereichen denkt man, ist mir ein bisschen unwichtig und dann dementsprechend Vorsorgen trifft. Aber ich glaube, was vor allem dann wichtig ist, ist auch die Vernetzung und dass man halt weiß, was brauche ich, wo bekomme ich was her, wenn es mal ernst wird, also auch so in der Nachbarschaft. Genau.
Sie sind schon sehr viel rumgekommen. Sie haben in Dänemark, in Deutschland und in der Türkei studiert. Sie haben schon viele Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen gemacht, in der Diplomatie, in der Politikberatung, in der politischen Zusammenarbeit. Wann und wo ist denn diese Idee aufgeploppt, das Thema Sicherheit, das könnte meins werden?
Es war so, dass sich das eigentlich schon abgezeichnet hat im weitesten Sinne während des Abiturs und dann auch bei meiner Wahl der Studienfächer. Und zwar hat mich so ein Interesse an der Friedens- und Konfliktforschung ursprünglich so ein bisschen bewegt, dann auch die unterschiedlichen Stationen zu wählen. Und was mich dabei immer besonders interessiert hat, war die Frage, was brauchen denn Gesellschaften, um ein Sicherheitsgefühl zu bewirken oder herzustellen, welche Gruppen brauchen was, um sich sicher zu fühlen, was bedeutet Sicherheit überhaupt und was führt dann auch teilweise zu Konflikten oder Ähnlichem. Und das ist so ein bisschen das, was die verschiedenen Stationen informiert hat. Also der Begriff war irgendwie immer präsent und hat mich dann schlussendlich zum Forschungsforum Öffentliche Sicherheit geführt.
Genau, dort sind Sie jetzt Leiterin für den Bereich Politik, Dialog und Wissenstransfer. Das ist aber vielleicht auch noch nicht jeder und jedem hier ein Begriff, sondern vielleicht auch für einige eine unbekannte Institution, existiert seit 2014 Mehrere Institutionen und Unis arbeiten da zusammen. Gleichzeitig ist es aber auch keine, sagen wir mal, klassische Forschungseinrichtung. Wie genau arbeitet das Forschungsforum Öffentliche Sicherheit?
Ja, also wir verstehen uns als Dialograum für Forschung zu ziviler Sicherheit und gleichzeitig als Transferstelle für diese Erkenntnisse. Und es ist so, dass wir dann zum einen durch die Anbindung an die Universitäten, das sind vor allem die Freie Universität Berlin und die TU Braunschweig, selbst Forschung betreiben. Wir haben verschiedene Forschungsprojekte in diesem Themenfeld und im Forschungsforum selbst dann vor allem auch den Dialog suchen mit PolitikerInnen, mit Fachpublikum und verschiedene Workshops abhalten. Ein zentrales Element unserer Aktivitäten ist das Zukunftslabor Sicherheit. Das ist vielleicht am besten beschrieben als Ausstellungsraum, wo wir versuchen, mittels interaktiven Elementen und mittels Narrativen von speziellen Szenarien, die eintreten können, in diesem Zusammenhang die Forschungserkenntnisse auf eine etwas alternative und explorative Art zu vermitteln und dann den Besuchenden näher zu bringen. Und das ist so ein bisschen der Kern unserer Aktivitäten. Wir sind damit auch direkt in Berlin-Mitte neben dem Bundestag. Das heißt, es ist sehr gut auch für die kurzen Wege, dass auch wirklich dann mein Besuch stattfinden kann, und nutzen dann quasi diese Einführung über das kurz ZLab für dann auch Hintergrundgespräche. Wir machen Workshops zu verschiedenen Themen. Das ist teilweise sind das aktuelle Themen, wo wir denken, das ist jetzt mal ein interessanter Anlass, darüber vertiefter zu sprechen mit Expertinnen und Experten, auch immer mit der Politik, aber auch auf Anfrage. Wir hatten jetzt auch Kommunen zu Gast, die mehr und mehr interessiert sind, oder mit Fachpublikum.
Fachpublikum wären in dem Fall einfach auch große Hilfsorganisationen.
Ja, zum Beispiel, oder RepräsentantInnen aus den Behörden mit Sicherheitsauftrag. Das variiert sehr stark, aber es sind vor allem themennahe AkteurInnen, die dann mehr wissen wollen. Genau.
Und könnte ich als Bürgerin, also als Teil der Zivilgesellschaft, auch bei Ihnen vorbeikommen? Könnte ich mir auch das Zukunftslabor anschauen und da vielleicht noch mehr lernen?
Das ist tatsächlich momentan so ganz spontan und ad hoc nicht möglich. Wir bemühen uns schon auch, für die breitere Bevölkerung Angebote zu schaffen. Wir sind zum Beispiel immer auch bei der Langen Nacht der Wissenschaften dabei. Die steht jetzt auch wieder an im Juni. Da können dann alle vorbeikommen und sich das anschauen und auch informieren natürlich. Und wir haben natürlich auch Online-Informationen, die verfügbar sind. Also ein Teil unserer Aktivitäten ist auch eine Schriftenreihe zum Thema Sicherheit. Die ist auf der Website kostenlos downzuladen. Und genau, wollen das aber auch zukünftig ausbauen, sodass wir mehr Angebote auch schaffen für, ich sag mal, Leute, die nicht in der Fachcommunity aktiv sind.
Jetzt liegt ja gerade eine Pandemie hinter uns. Wir haben also eine Katastrophe überstanden. Da stand da ja der Schutz der Bevölkerung schon sehr stark im Fokus. Jetzt herrscht Krieg in Europa. Verändert sich dadurch auch der Blick in der Zivilbevölkerung? Nehmen Sie das wahr, dass der Umgang mit dem Thema Sicherheit inzwischen anderer ist?
Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass auf jeden Fall allgemein sehr viel größeres Bewusstsein für die Thematik herrscht. Das sieht man auch in den Medien, in Anfragen, die uns auch erreichen. Auch die Ausweitung auf die Kommunen, die ich schon beschrieben hatte, das ist alles, glaube ich, schon ein Resultat dieser Ereignisse. Und man sieht es auch in der Politik, dass wir würden das bezeichnen auch als Window of Opportunity, das heißt so ein Möglichkeitsfenster, wo es günstig ist, Themen zu setzen, dass das natürlich gerade vorherrscht. Und ja, dass da schon momentan eine sehr viel größere öffentliche Aufmerksamkeit herrscht.
Bedeutet das dann auch, dass Projekte von Ihnen stärker gefördert werden tatsächlich? Macht sich das auch so bemerkbar?
Bei uns jetzt konkret nicht, da wir einfach die laufenden Projekte haben, die machen wir weiter, und in der Form spiegelt es sich daher nicht, aber natürlich ist ein großes Interesse da in der Forschung.
Wenn es um Sicherheit geht, dann geht es ja auch erstmal implizit immer um bedrohliche Situationen, die verhindert werden sollen. Sei das jetzt Überschwemmungen oder Krankheitsausbrüche, Angriffe. Das löst ja auch erstmal Unbehagen aus und bei einigen vielleicht auch Panik. Aber wie schafft man es dann, realistisch und sachlich Botschaften zu vermitteln?
Ja, also zum einen glaube ich, dass die Kommunikation sehr wichtig ist grundsätzlich, dass man auf jeden Fall der Bevölkerung auch was zutraut und dass man diese informiert, dass man sie aber auch informiert mit konkreten Schritten. Was kann denn getan werden? Also nicht einfach sagt, oh, morgen gibt es Glatteis, sondern sagt, okay, morgen gibt es Glatteis, vielleicht schauen Sie, dass Sie langsam fahren. Und dann Beispiele zu nennen oder konkrete Handlungsanweisungen mit an die Hand zu geben, dass man ja die Bevölkerung nicht einfach einer Panik aussetzt, sondern wirklich sagt konkret, das ist die Tatsache, es ist ratsam, dies und das zu tun, aber auf jeden Fall die Bevölkerung mitzunehmen, weil man so auch nur überhaupt für Sicherheit sorgen kann. Das ist ja auch wirklich immer ein Resultat von gesellschaftlichen Aushandlungen, wann was auch überhaupt als Gefahr wahrgenommen wird oder was ein Risiko ist. Und ich denke daher, dass diese Kommunikation sehr wichtig ist, aber in dieser klaren Form, wo man halt wirklich konkrete Informationen auch gibt.
Also nicht nur die Botschaft in den Raum werfen und sagen, seht zu, wie ihr damit klarkommt, sondern tatsächlich auch, ja, man kann das vielleicht auch als Empowerment, also Selbstermächtigung bezeichnen.
Genau.
Lassen Sie uns mal zwei Projekte rauspicken, an denen Sie auch beteiligt waren, die auch so ein bisschen die Bandbreite zeigen Ihrer Arbeit. Ein Projekt nennt sich RiskPoll. Da ging es darum, wie Politikerinnen und Politiker Risikoanalysen wahrnehmen und dann auch entsprechend auf diese Risikoanalysen reagieren. Ein gutes Beispiel, es gab ja schon 2012 eine Risikoanalyse zu einer Corona-ähnlichen Pandemie. Deutschland war dann aber trotzdem nicht besser auf Corona vorbereitet, als wir es vielleicht hätten sein können. Wie genau sind Sie bei diesem Projekt vorgegangen? Wie haben Sie das untersucht, das Verhalten, den Umgang der Politiker mit diesen Dokumenten?
Ja, vielleicht als Hintergrund, die Risikoanalysen werden quasi unter der Koordinierung des Bundesamtes für Bevölkerung und Katastrophenschutz verfasst und dann in die Innenpolitik zirkuliert. Und wir haben uns angeschaut, was sind denn eigentlich die Rahmenbedingungen, wohin oder was ist der Alltag von PolitikerInnen, in dem sie diese Risikoanalysen, die relativ umfangreiche Dokumente sind, auch erreicht. Also zum Beispiel sei es irgendwie ein Mangel an Zeit, verschiedene unterschiedliche Problemwahrnehmungen, auch überhaupt, ist das ein Problem, was mich jetzt betrifft oder nicht und was ich auch politisch adressieren soll, weiß ich nicht. Das haben wir uns angeschaut und zum anderen haben wir uns kommunikationswissenschaftliche Faktoren angeschaut. Also wie sollten diese Ergebnisse aufbereitet sein? Was ist hinsichtlich der Länge wichtig? Wie kommunizieren wir die? Schicken wir die einfach nur per Post in die Ausschüsse oder ist es sinnvoll, eine Veranstaltung zu machen? Und diese Rahmenbedingungen haben wir herausgearbeitet und dann aufgrund dieses Modells Interviews geführt mit Mitgliedern des Bundestages und dann nochmal erfragt, wie es denn tatsächlich ist im politischen Alltag, ob diese Faktoren denn wirklich relevant sind im Kontext auf dieses Risikothema oder ob da vielleicht andere Faktoren noch eine Rolle spielen. Genau, haben dann diese Interviews qualitativ ausgewertet.
Sie haben auch die Haltungen der einzelnen Bundestagsfraktionen gegenüber den Risikoanalysen beleuchtet. Das finde ich ganz spannend, weil es ja schon auch bestimmte Parteien gibt, Beispiel CDU, die ja auch sehr stark auf das Thema Sicherheit setzen. Was haben Sie da rausgefunden? War das dann tatsächlich so, dass der Umgang mit diesen Risikoanalysen dann bei den Parteien sehr unterschiedlich war oder ähnlich?
Also in Bezug auf die Interviews muss ich sagen, dass wir die natürlich anonymisiert haben und gar nicht auf die einzelnen Positionen fokussiert haben. Daher darf ich dazu gar nichts sagen. Also es ist grundsätzlich so, dass wir tatsächlich auch im Forschungsforum, also wir haben da so eine Art Steuerungskreis, da haben wir Mitglieder aus allen Fraktionen, also jeweils einen Abgeordneten bzw. eine Abgeordnete und die sind gleichermaßen aktiv eigentlich.
Okay, also da keine größeren Unterschiede festzustellen.
Nein.
Was haben Sie da rausfinden können? Also was waren auch die Gründe, weshalb Risikoanalysen, das kann man ja sagen, das sind ja eigentlich sozusagen die Anleitungen, wie man einer Krise habhaft wird, weshalb die auch in der Schublade bleiben können?
Ja, also es sind verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Das ist zum einen tatsächlich die Struktur des politischen Systems, das sind zeitliche Einschränkungen, die Konkurrenz von Themen, auch ja Schlüsselereignisse, die dann eine Rolle spielen, dass halt tatsächlich, wenn wir eine Pandemie haben, dann wird plötzlich auch die Analyse aus 2012 aus der Schublade geholt. Vorher ist die weniger interessant. Das hängt auch zusammen mit dem Thema der Prävention, die natürlich sehr viel kostet. Idealerweise aber nie in der Form veranschaulicht wird, was das dann eigentlich, wo das ganze Geld hingeht für diese Präventionsmaßnahme. Also gibt es auch immer dieses berühmte, in der Szene berühmte Satz, there's no glory in prevention. Also wir haben erstmal nichts davon, dass wir Prävention betreiben, aber langfristig natürlich ist das was sich manifestiert, aber in der Form idealerweise nicht greifbar ist. Also das ist sehr zentral bei dem Thema. Und gleichzeitig aber wurde auch klar, dass solche Dokumente wie die Risikoanalysen sehr viel öffentlichkeitswirksamer kommuniziert werden sollten. Also dass man wirklich auch idealerweise zum Beispiel eine Pressekonferenz macht oder wirklich eine Veranstaltung daraus macht, dass die regelmäßig publiziert werden. So kann man halt auch unabhängig von diesen Ereignissen, die man ja eigentlich verhindern möchte, aber auch nochmal so regelmäßig auftretende Schlüsselereignisse schaffen, um so ein bisschen mehr Sichtbarkeit für die Dokumente zu schaffen. Und gleichzeitig, das ist was, das immer zentral ist, auch vor dem Hintergrund des Zeitmangels, ist halt die Länge der Dokumente. Also es sollten immer auch Kurzfassungen kommuniziert werden. Und idealerweise wünscht sich die Politik auch konkrete Handlungsempfehlungen, die dann im Idealfall auch tatsächlich noch eine Relevanz für den jeweiligen Wahlkreis haben, was natürlich auch nur bedingt möglich ist.
Das heißt aber, es geht da schon auch um Lobbyarbeit für die Sicherheitsforschung beziehungsweise für die Risikoanalysen.
Genau, also das wäre tatsächlich was in der Hinsicht auch notwendig oder sinnvoll wäre. Das ist aber auch was, wo wir tatsächlich als Forschungsforum ansetzen wollen. Also es gibt so den Begriff der Policy-Entrepreneure. Also das sind die Leute, die das quasi bewerben und für Aufmerksamkeit sorgen, was das Thema angeht. Und das ist was, wo wir dann quasi auch ansetzen wollen. Also wir sind nicht verantwortlich für die, Promotion der Risikoanalysen, aber für den Themenbereich. Also wir verstehen uns da schon auch als Akteur, und das ist eine Rolle, die wir auch zunehmend wahrnehmen wollen, da diesen Dialog auch zu fördern, gerade auch wenn das Thema nicht mehr ganz oben auf der Tagesordnung steht. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Das zweite Projekt, auf das wir auch noch kurz schauen wollen, ist im Grunde genommen ein ganz anderes. Gleichzeitig geht es aber auch hier um die Sicherheit der Bevölkerung. Das Projekt nennt sich kurz BISKIT, klingt nach Gebäck. Es geht aber um Blutkonserven. Genauer gesagt darum, ein Blutinformationssystem zu schaffen. Und das auch nicht hier in Deutschland, sondern in Südafrika. Wie zieht man sowas auf?
Ja, also das Projekt ist entstanden aus einer vorherigen Kooperation mit den südafrikanischen Blutspendediensten. Da waren wir als FU Berlin gar nicht involviert, sondern das war das Paul-Ehrlich-Institut, was den Kontakt hatte und dann auch die Initiative für das Projekt ergriffen hat. Und da wurde so ein bisschen verlautet, dass Interesse daran herrscht, das weiter zu vertiefen und auch mal zu schauen, wie man sowas bündeln kann, auch wie man in Krisen reagieren soll. Und daraus ist dann dieses Verbundprojekt entstanden. Also ich habe schon erwähnt, das Paul-Ehrlich-Institut ist dabei, wir als Freie Universität Berlin sind dabei, dann ist die Uni Münster dabei, die TU Darmstadt und eine Organisation, die nennt sich eHealth Africa. Und zusammen versuchen wir, dieses Informationssystem auf die Beine zu stellen. Und was ich tatsächlich in diesem Rahmen mache, sind die sozialwissenschaftlichen Faktoren, also Interviews wieder mit Expertinnen, die dann quasi so die Grundlage für die weitere Forschung auch darstellen und die wir auch selber wieder ausgewertet haben im Hinblick auf mögliche Faktoren, die eine Rolle spielen in Bezug auf Krisen, die die Blutversorgung betreffen, und auch im Hinblick auf die Krisenkommunikation.
Und was wären das für Faktoren? Also wie fragil sind auch die, Lieferketten für Blutkonserven? Was für Gefahren könnten diese Lieferketten ausgesetzt sein?
Ja, also das ist, ich finde, tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Beispiel, weil es einfach ein sehr, sehr, sehr fragiles System ist. Es ist in sich schon sehr sensibel, da Blutprodukte nur eine begrenzte Haltbarkeit haben, da die Lagerung einer Kühlung bedarf und sie zudem auch zum Beispiel sehr viel Wasser brauchen, um Blutprodukte aufzubereiten. Und das ist quasi innerhalb des Systems, aber dann, wenn man das so ein bisschen weiter aufmacht, braucht man überhaupt, um Blutprodukte zu haben, braucht man Menschen, die bereit sind, Blut zu spenden. Diese muss man dann akquirieren, die müssen Vertrauen in die Blutspender haben, die müssen Vertrauen zum Beispiel während der Corona-Pandemie, dass sie sich nicht infizieren können, wenn sie Blutspenden gehen oder auch wenn sie Transfusionen erhalten. Und gleichzeitig können zum Beispiel auch Dürren, die in Südafrika also schon ein relevantes Thema sind, können sich auswirken auf die Blutspende, da dann eben entsprechend das Wasser nicht verfügbar ist beziehungsweise entsprechend vorgesorgt werden muss. Das Gleiche gilt für Strom und Elektrizität, die dann für die Kühlung gebraucht wird. Und ich finde das vor dem Hintergrund sehr spannend, da es wirklich zeigt, wie verschachtelt wir doch inzwischen sind und dass quasi eine Krise, die erstmal gar nichts mit der Blutversorgung an sich zu tun hat, dann doch sich auf die Blutversorgung auswirken kann. Und ja, dementsprechend muss man das mitdenken und adressieren, wenn man da Vorsorge betreiben will.
Was passiert denn dann mit den Ergebnissen? Ist das was, was man zum Teil vielleicht auch dann auf das deutsche System irgendwie übertragen könnte? Oder was genau passiert, wenn Sie dieses Projekt abgeschlossen haben?
Also eine Übertragung ist in dem Sinne nicht geplant. Wir sind aber in Kontakt auch mit den deutschen Blutspendediensten. Was aber auch zum Beispiel sehr interessant ist, ist, dass auch afrikanische Länder Interesse bekundet haben, die teilweise dann auch schon an unseren Workshops teilgenommen haben. Und von daher ist es jetzt konkret nicht geplant, dass die Ergebnisse hier übernommen werden. Aber wir spielen natürlich auch unsere Erkenntnisse immer wieder rein in die Wissenschaftscommunity. Wir tragen vor, wir suchen den Dialog und den Austausch auch auf dieser Ebene. Und müssen aber natürlich, und das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen zu sagen, dass wir, wenn wir natürlich so einen Kontext untersuchen, dass das natürlich immer kontextabhängig ist und dass man da auch darauf achten muss, dass man eben entsprechend auch schaut, wo operieren wir denn und das entsprechend berücksichtigt.
Sie haben das jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen, also so diese kritische Infrastruktur, da denken die Ersten wahrscheinlich erstmal an Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser. Gibt es noch mehr Bereiche, die auch essentiell sind als kritische Infrastruktur, wo Sie aber den Eindruck haben, dass die eigentlich oft unter den Tisch fallen oder bei uns irgendwie eher als selbstverständlich gelten?
Ja, also ich glaube, das sind sehr viele Bereiche eigentlich. Also ich glaube, diese Debatte um die kritische Infrastruktur ist tatsächlich sehr auf die Fachcommunity beschränkt eigentlich. Und ich glaube, ja, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was da eigentlich dazu gehört. Ich habe es angesprochen, die Stromversorgung gehört dazu, die Wasserversorgung. Das ist nicht nur im Fall der Blutspende wichtig, sondern auch für Privathaushalte natürlich. Also sie sind schon mal gut ausgestattet mit der Taschenlampe. Ich würde noch ein paar Batterien vielleicht noch irgendwie in den Haushalt mit aufnehmen. Aber das gehört natürlich auch dazu, das ganze Gesundheitssystem ist super wichtig und das teilt sich natürlich auch in immer kleinere Aspekte, also wo dann zum Beispiel auch Angriffe entstehen können, sind Stromkästen oder Stromkabel, die in dem Sinne dann gar nicht auf dem Schirm sind, das muss es vielleicht auch nicht sein, aber natürlich ist eine Wasserversorgung in Krisen, sollte die unterbrochen sein, sehr, sehr, sehr wichtig, um das Schadensausmaß auch gering zu halten und nicht noch weiter zu verstärken.
Sie sind jetzt, um nochmal auch zu Ihnen als Person zu kommen, Sie sind Leiterin für den Bereich Politik, Dialog und Wissenstransfer des Forschungsforums Öffentliche Sicherheit. Sicherheit ist bis jetzt immer noch sehr männlich besetzt als Thema. Wie ist das für Sie im Berufsalltag? Haben Sie da das Gefühl, sich als Frau noch besonders Gehör verschaffen zu müssen oder spielt es eigentlich gar keine Rolle mehr?
Ich würde schon sagen, dass es nach wie vor eine sehr männlich geprägte Szene ist. Und viele Menschen auch oder viele Männer mit sehr vielen Jahren auch an Erfahrung. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich da als junge Frau auch schon noch so ein bisschen also in eine sehr männliche Welt eintrete. Die sind alle sehr nett und aufgeschlossen, das muss ich dazu sagen. Aber es ist nach wie vor so, dass es schon eher männerdominiert ist.
Und wie geht es für Sie und auch für das Forschungsforum jetzt weiter? Gibt es vielleicht bestimmte Themen, die Sie sich als nächstes vorknüpfen wollen? Wo geht die Reise hin?
Ja, also ich hatte es ja angesprochen, dass wir auch mehr Angebote für die breite Bevölkerung schaffen wollen. Und das ist was wir jetzt zukünftig gerne angehen wollen, da ja unser Portfolio so ein bisschen auszuweiten und auch entsprechende Angebote zu schaffen. Gleichzeitig steht für mich so ein bisschen noch eine Vertiefung dieser Betrachtung der Transferprozesse im Raum. Dazu gibt es sehr wenig Forschung, auch weil diese Transferleistung, sage ich mal in Anführungsstrichen, nicht so gut zu messen ist. Und da möchte ich persönlich ein bisschen tiefer noch reinschauen und schauen, wie man das auch noch ja, anders gestalten kann. Genau, und außerdem wollen wir im Z-Lab, also dem Zukunftslabor Sicherheit, auch nochmal schauen. Also wir arbeiten konstant an der Weiterentwicklung der Szenarien, aber auch mal nochmal zu schauen, wie können wir dann auch mit international oder europäischen anderen Laboren uns mehr austauschen und da vielleicht auch nochmal ganz neue Elemente entwickeln, die wir bisher noch gar nicht integriert haben.
Frau Nagels, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Das war unser wissenschaftlicher Lunchtalk Soup in Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Zu Gast war Miriam Nagels. Sie leitet den Bereich Politikdialog und Wissenstransfer beim Forschungsforum Öffentliche Sicherheit. Wir haben gesprochen über den Schutz der Zivilbevölkerung. Ich bin Lena Petersen. Danke fürs Zuhören.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.